Genau.
Recordtext. Ah, genau, weil sonst steht da immer, dass ich annehme oder ablehne.
Ja, jetzt hast du sozusagen hiermit angenommen, mal angenommen, Lukas. Ja, lieber Lukas, herzlich willkommen zu unserem kleinen Gespräch im Rahmen des vierten Innovationssymposiums, was wir dieses Jahr leider mit dir nicht live machen in Berlin, sondern oder zum Glück, und es ist ja auch sehr schön, online machen. Und wir kennen uns ja jetzt auch schon so ein paar Jahre und ich begleite dich schon ein paar Jahre bei deinen Projekten und wir sehen uns immer wieder zu verschiedenen Anlässen, auch bei der Applied Improvisation Network Konferenz und Veranstaltungen. Und was ich ganz schön finde, mit dir jetzt auch schon so über mehrere Jahre diesen Weg auch zu erkunden, wie die angewandte Improvisation ihren Weg ins Unternehmen, ins Business findet. Und ich würde in dem Zusammenhang heute gerne mit dir ein bisschen plaudern darüber. Du machst ein Forschungsprojekt zu dem Thema und dass du uns ein bisschen was dazu erzählst und natürlich auch gleich ein paar Worte zu dir und dass wir von dort mal so schauen, was hat uns Corona gebracht auch an der Stelle, wie sieht es mit Innovationen aus und all diesen Themen. Und ja, wir haben ja so als Titel dieses Jahr Corona als Innovationsboost vielleicht oder auch nicht, wir stellen das mal so in Frage. Work-Life 8.0 haben wir mal ausgewählt, weil 4.0 ist schon ganz schön, aber exponentiell müssen wir so da hinten schon uns so langsam mit der 8.0 beschäftigen. Also das sind mal so ein paar Momente, die wir so im Rahmen uns beleuchten in den Tagen. Und ja, freue mich sehr, dass du da bist und vielleicht erzählst du einfach mal, wer bist denn du eigentlich?
Ja, wer bin ich? Ich bin auf verschiedenen Ebenen sozusagen. Aber ich würde damit beginnen, dass ich auf der Donau-Universität Krems arbeite. Ich glaube, 14 Jahre, schon relativ lange.
Auch schon lange, ja, Wahnsinn.
Eine Professur für Innovations- und Netzwerkforschung am Department für Wissens- und Kommunikationsmanagement. Das ist das lange Wording. Und was ich dort mache, ist eigentlich hauptsächlich anwendungsorientierte Forschung. Bedeutet, dass wir bestimmte wissenschaftliche Fragestellungen haben und gleichzeitig aber mit Unternehmen, Unternehmensberatungen oft zusammenarbeiten, um wirklich komplexe Probleme zu verstehen. Und da braucht es immer sagen, sowohl die wissenschaftliche Perspektive als auch sagen, die wirtschaftliche, zumindest wirtschaftliche oder praktische Perspektive. Und die versuchen wir gemeinsam zu verstehen. Das ist sagen, die akademische Welt. Dann wegen Impro. Ich spiele seit mehr noch 15 Jahren, glaube ich, Improvisationstheater. Das fand ich damals so spannend, weil ich wollte irgendwas mit Schauspiel machen und konnte mir keine Texte merken. Und dann habe ich gehört, da gibt es sowas so wie Schauspiel, aber ohne Texte merken. Da habe ich gedacht, das ist ja wunderbar und habe begonnen damit. Sehr viel Improvisationstheater gemacht und habe gemerkt, wie mich die Kunstform sagen, reinzieht, sowohl kognitiv als auch emotional. Und ich mache es weiterhin, was ich super spannend finde. Und dann sagen, die Anwendung dessen, nicht nur im Theater und in der Wissenschaft, sondern sagen, in der Wirtschaft, was sich dann unter anderem angewandte Improvisation nennt. Da bin ich auch im Vorstand vom Applied Improvisation Network, wo es darum geht, wie kann man diese ganzen Themen von Improvisation, sowohl aus wissenschaftlicher als auch künstlerischer Sicht, dann anwenden in den verschiedensten Bereichen. Das ist so ein paar Ebenen, wo ich mich verorten würde.
Sehr schön. Und du hast dann jetzt in den letzten Jahren das Thema Improvisation auch mit in deinen Lehrstuhl so reingewoben, Schritt für Schritt. Erzähl doch mal ein bisschen, wo stehst du da gerade oder wie sind auch da die Anfänge gewesen? Es sind ja so zwei Projekte. Wir arbeiten immer bei diesem, wie heißt es, Impro, in der Business Improvisation, heißt ein Projekt, wo ihr eine Woche im Jahr für eure Studenten angewandte Improvisation, wie sagt man das bestimmt, im Curriculum aufgenommen habt. Ja? Und dann hast du auch noch ein Forschungsprojekt zu dem Thema. Und vielleicht magst du mal ein bisschen darüber erzählen, was du da machst.
Genau. Also am Anfang war für mich so Impro-Theater hier und Uni hier und habe versucht, das möglichst auseinanderzuhalten, weil das ist ganz was anderes. Und ich wollte nicht mal am Anfang, dass meine Studenten sehen, was ich da auf der Bühne aufführe, weil das passt überhaupt nicht zusammen, der Wissenschaftler und der Impro-Schauspieler. Und habe dann begonnen, eigentlich die beiden Welten immer wieder näher zu bringen, wo ich gemerkt habe, es gibt so viele Sachen, die ich bei Impro-Theater lerne, die auch für Studierende eigentlich sehr spannend sind, Richtung Kollaboration, Leadership und so weiter. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, eigentlich, was ich da wissenschaftlich versuche zu verstehen, verstehe ich schon auf einer anderen Ebene im Impro-Theater. Und so über die Jahre habe ich mich dann auch getraut, mit vielen Schüben näher zusammenzubringen. Und dann habe ich mir vor 3-4 Jahren gedacht, eigentlich wären das Skills, die man auch Studierenden anbieten sollte. Und Studierende auf der Donau ohne Krems sind hauptsächlich im Management. Das heißt, die sind im Schnitt 40 Jahre alt und machen postgraduelle Masterstudien. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich probiere es einfach. Also ich biete an, das heißt für uns Module, die eine Woche lang sind, von Montag bis Freitag. Und da geht es dann darum, verschiedene Themen zu haben. Und da bietet man das an, in einem bestimmten Curriculum. Und wenn genug Teilnehmer sagen, das ist interessant, dann findet es auch statt. Und ich habe gesagt, ja, passt, eine Woche Business Improvisation. Ich habe das deswegen so genannt, damit man so einen Kontext hat, welche Art von Improvisation. Also es geht weniger um Schauspiel und Musik, sondern es geht wirklich um Skills für die Anwendung. Und da haben sich tatsächlich ziemlich viele Leute beworben, obwohl sie nicht wussten, was das genau ist. Und dann, da schon über 15 Personen sich angemeldet haben, wir schon Wartelisten hatten, habe ich begonnen zu überlegen, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Und habe begonnen, Kolleginnen und Kollegen anzufragen, aus Wissenschaft und Praxis, wie wäre es, wenn wir diese Woche da starten? Nehmen wir einen Tag Wissenschaft, einen Tag Praxis plus minus haben und auch dich angefragt, ob du da so einen Tag unterrichten könntest. Und das ist so gut angekommen, dass wir gesagt haben, wir machen es im nächsten Jahr wieder. Und die Idee war eigentlich, dass man aus wirklich unterschiedlichen Bereichen, aus der Residenz zum Beispiel, dann anwendungsorientiert diese Idee von Improvisation auch praktisch nutzbar macht. Aber auch Professoren einzuladen, die dann so aus organisationstheoretischen Blickwinkel sagen, was heißt das eigentlich Improvisation? Oder auch aus der Musik, was können wir aus Jazz lernen, aber fürs Management? Und diese Kombination von verschiedenen Welten, die gefällt mir immer sehr gut. Und Improvisation bietet da sozusagen einen Rahmen, wo man wirklich die unterschiedlichen Bereiche zusammenfügen kann, um Skills im Schluss zu lernen und eine andere Perspektive auf die Welt zu haben.
Ja, es ist schon ganz schön faszinierend. Ne? Ich überlege, dass wir 2013 die Konferenz hier in Berlin hatten zur angewandten Improvisation. Da war Professor Stark ja auch schon da. Und dann weiß ich noch, als er damals die Veröffentlichung gemacht hat, da haben wir auch einen Beitrag zum Thema Resilience und Leadership und angewandte Improvisation gemacht. Ich glaube, dann hat es 4-5 Jahre gedauert, bis das Buch endlich rauskam oder noch länger. Das war auch schon sehr faszinierend. Und dann waren wir jetzt dieses Jahr zusammen wieder auch bei deiner Veranstaltung, die dann dieses Jahr online stattgefunden hat. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, wie war denn diese Veränderung jetzt von Präsenz auf online und jetzt mit Impro-erfahrenen Dozenten? Hat das noch mal einen Unterschied gemacht oder war das eigentlich so wie bei allen anderen Kursen? Ja. Wie habt ihr das so erlebt?
Im März war bei unserer Uni wie viele andere relativ schnell der Shutdown, wo sie gesagt haben, es gibt keine Veranstaltung mehr mit Präsenz, alles online. Und dann wurde eins nach dem anderen angeschaut, was muss man eigentlich streichen? Also was geht halt nicht? Und Impro-Modul war dann auf der Liste mit, na, das wird nicht funktionieren.
Ach, echt?
Online, ja. Und die haben gesagt, also das müssen wir wohl streichen, oder? Nein, es kann nicht sein, dass wir sagen, es gibt ein Impro-Modul, wo es darum geht, mit Unsicherheit umzugehen, mit Unplanbarkeit. Und dann sagen, sorry, das war nicht so geplant, das kann nicht stattfinden. Das muss stattfinden. Ich habe keine Ahnung wie, aber es muss stattfinden. Und dann war die Überlegung, ja wie? Und das Spannende fand ich, eigentlich wollte ich dieses dritte Jahr schon ändern. Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, wo ich das Curriculum ändere, weil es wird dann, ich möchte nicht immer das Gleiche, nur weil es funktioniert, das wieder machen.
Ja.
Aber irgendwie war es auch angenehm, das so gut laufen zu lassen. Und jetzt gab es aus der Sicht zum Glück Corona, wo ich sagen, dazu getrieben worden bin, jetzt wirklich was anderes zu machen. Und das ist auch die Impro-Idee, Ressourcen nutzen, die plötzlich da sind. Und jetzt war es möglich, zu sagen, Moment, ich kann jede Person auf der Welt einladen, weil Kolleginnen und Kollegen aus den USA ist schwierig, sie sagen, einfliegen zu lassen, Kostengründe und Zeitgründe. Und jetzt war es plötzlich möglich. Also haben wir gesagt, so, und jetzt machen wir es aber groß anders. Statt 5 Präsenztage machen wir doch 10 Sessions. 10 kurze Blöcke, weil mir war wichtig, kurze, knackige Blöcke zu machen. Und laden die internationalen Leute ein und machen wir es auf Englisch.
Ja.
Und das hat Dinge aufgemacht, die vorher nicht möglich waren. Und dann waren plötzlich eben aus Deutschland Kollegen dabei, aus Portugal, aus England, aus den USA, von Silicon Valley, von der Stanford University. Und da war ein Potpourri an Personen, die ich nie so hätte geschafft zusammenzubringen. Selbst Keith Sawyer, einer der Leading Experts in Creativity, hat Zeit gehabt. Und wir haben das alles online gemacht und nicht nur für eine Gruppe von Personen, die dabei waren, sondern zusätzlich, so wie jetzt hier ein Interview gemacht, das am gleichen Tag online war und wo andere Leute, auch extern Interessierte, dabei sein konnten.
Ja, das fand ich ganz toll. Also diese Öffnung auch. Ich muss auch sagen, ich habe die Interviewreihe total genossen. Es waren so viele spannende Einblicke, Interviews dabei. Und für mich war natürlich das große Glück, ich hatte ja eigentlich eine Veranstaltung, ich hätte gar nicht teilnehmen können und so konnte ich dann doch teilnehmen. Das war natürlich auch noch total schön, dass ich da dabei sein konnte. Aber ich habe das extrem genossen, wie dieses schöne, flexible Modell einfach auch dazu geführt hat, dass diese Öffnung da war. Und dass die Universität sich dann öffnet und auch wieder für den Interessierten, das war ein tolles Konzept, also wirklich sehr, sehr schön umgesetzt auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. War toll.
Was ich auch gemerkt habe, war eben solche Interviews zu führen. Wir machen Interviews und wir filmen auch und wollen das irgendwann zusammenschneiden, aber das ist extrem aufwendig. Ja. Mit mehreren Kameras wohin zu gehen, dass der Ton passt und so weiter. Und jetzt, wie hier, so ein Interview zu führen, ist jetzt für die meisten schon gewohnt, das aufzunehmen und online zu stellen, geht so schnell, dass wir am gleichen Tag die Interviews immer schon online gestellt haben. Und das sind Möglichkeiten, die vorher einfach in keinster Weise durchführbar waren. Ja. Und was ich auch super fand, diese unterschiedlichen Personen, die viel mit Improvisation zu tun hatten, haben da ganz andere Konzepte gemacht. Also was nicht funktioniert aus meiner Sicht, ist halt einfach die Präsenzveranstaltung online zu machen, weil das ist unglaublich langweilig. Das ist zu lange, man sitzt nicht 8 Stunden da und man bekommt nichts mit. Und dadurch, dass wirklich 15 Personen drinnen waren, die ganz andere Konzepte hatten und dann das genutzt haben, zum Beispiel dann aus der Kamera rausgegangen sind und dann jeder, der etwas zu sagen hat, muss in die Kamera hineingehen und man soll mal zeigen, wo man ist, so intensiv veranstaltet und gestaltet hat, dass ich gemerkt habe, dass online so viel mehr möglich war als nicht. Also zum Beispiel haben dann Jazzmusiker improvisiert aus unterschiedlichen Orten gleichzeitig. Das ist fantastisch gewesen, was ich überhaupt nicht dachte, dass es irgendwie möglich war.
Super. Ja, also ganz toll. Und wisst ihr schon, was ihr nächstes Jahr macht? Gibt es einen Hybriden? Oder?
Ich finde schon super, dass man eben internationale Leute einladen kann. Ich finde es auch spannend, dass man auch andere Leute dann international einladen kann, weil die ganze Uni geht Richtung Internationalisierung und das finde ich einen super Effekt. Und gleichzeitig gibt es bestimmte Dinge, die, wenn Präsenz möglich ist, natürlich auch Spaß machen, das in Präsenz zu machen. Also ich glaube, diese ganzen unterschiedlichen Arten von hybriden Versionen sind jetzt einfach auf einer neuen Ebene möglich. Und da spiele ich mal mit Gedanken, aber ich habe keine Ahnung, was im Mai nächsten Jahres passieren wird.
Ja, wir wissen es alle gerade nicht. Ne? Lass uns alle mal überraschen und sind auch sehr entspannt gerade. Ich merke auch, die Kunden machen da auch ganz gut mit. Wir haben jetzt ganz gute Lösungen gefunden, dass wir in die eine, in die andere Richtung gehen können. Und selbst wenn jetzt nochmal nächstes Jahr wieder irgendwas sein sollte, wir müssen ja auch schauen, mit welchen Themen sind wir unterwegs. Und sage ich jetzt mal, auf 3 Meter Distanz mit einer Maske im Raum zu sitzen, das geht bei einigen Themen gut, bei anderen Themen nicht so gut. Und da muss man auch einfach gucken, wo passt es. Und was wir, glaube ich, alle jetzt erlebt haben, ist auch, deswegen, glaube ich, ist da auch nochmal so ein Innovationsschub jetzt gekommen, dass auch Dinge, die schon als Ideen da waren, jetzt auch angenommen werden, dass einfach viele sehen, dass so viel mehr möglich ist, auch über Zoom zu arbeiten, über diese Medien zu arbeiten, dass wir da sehr tief arbeiten können und dass wir vieles von dem, was wir sonst in Grundlagenseminaren 1-2 Tage machen, auch wunderbar online vermitteln können. Und alles, was dann natürlich darüber hinaus nochmal einen Tiefgang braucht oder auch Coaching-Prozesse braucht. Und dann kann man auch wieder auf Präsenz umsteigen. Aber man kann einfach schon sehr, sehr viel jetzt auch über diese Ebene machen und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr so viel aufklären und nicht mehr so diskutieren. Wir tun es jetzt einfach. Ne? Ja. Ja, super, Lukas. Erzähl mir doch noch mal ein bisschen oder auch den Zuschauern natürlich, nicht nur mir, dein Projekt Organisationale Improvisation als Forschungsprojekt. Das ist ja auch ganz spannend, ist ja auch noch nicht so häufig, dass zu dem Thema geforscht wird, auch wenn es gerade anfängt, so langsam ein bisschen mehr zu werden. Was ist das für ein Projekt? Was ist so die Zielstellung, Fragestellung und wo stehst du da gerade so?
Also vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich die Idee, eigentlich würde ich jetzt wirklich gerne mal Improvisation hineinnehmen sozusagen in die Forschung und verstehen, was es ist. Ich spiele jetzt 15 Jahre Improvisationstheater und mache Workshops und so weiter, aber ich verstehe vieles noch nicht. Mhm. Und wir haben dann gesagt, so, wir schreiben einen Antrag und Anträge schreiben ist sehr aufwendig, da schreibt man 40 Seiten, man muss recherchieren, man muss dann Budgetkonzepte machen, Partner finden und so weiter. Also ein richtig hoher Aufwand und dann meistens werden sie auch abgelehnt und muss man neu einreichen. Also es ist ein wirklich, also es ist Hard Work. Aha. Und wir haben das gesagt, nein, das ist spannend, machen wir das und reichen ein, mal schauen, was passiert. Und das war das erste Mal nach 15 Jahren, dass beim ersten Antrag das sofort angenommen worden ist.
Unglaublich eigentlich, ne?
Es hat uns selber gewundert und ich glaube einfach nur, weil das Thema schon damals eigentlich spannend war, wo wir gesagt haben, naja, es gibt Veränderungen, wir wollen Improvisation verstehen. Also Improvisation im Sinne von, wie gehen wir mit dem Unvorhersehbaren um? Mhm. Was passiert da eigentlich? Weil so handlungstheoretisch kann man sagen, es gibt Pläne, ich habe mir eine Vorstellung und dann mache ich das. Was passiert, wenn ich keine Pläne habe? Und dann wird die Frage, na, wann ist das überhaupt? Und dann überlegt, na, welche Organisationen brauchen das überhaupt? Weil die meisten haben Routinen und Prozesse und Strategien. Wer braucht denn jetzt Improvisation? Und da sind wir, naja, wahrscheinlich dann eher solche Organisationen wie die Feuerwehr und Polizei. Und die Entrepreneurs, die halt wirklich in dieser Welt leben, die meisten Großorganisationen, die haben jetzt nicht so eine starke Veränderung. Und wir haben eher dann überlegt, wo gibt es denn Cases, wo wir anschauen können, wo Leute improvisieren und Organisationen improvisieren. Das war so die Grundidee. Ja, und dann kam Corona und wir mussten nichts mehr erklären. Im Sinne von plötzlicher Umgang mit etwas Unerwartetem, wo man noch keine Routinen hat, noch keine Handlungsweisen. Und jetzt muss man in dem Moment sämtliche Ressourcen nutzen, zusammenarbeiten, um Schritt für Schritt herauszufinden, wie man damit umgeht. Mhm. Und das hat jetzt gerade die ganze Welt so erleben müssen und oft sehr unprofessionell damit umgegangen. Ja. Das Forschungsprojekt zielt eigentlich darauf ab, diese Fähigkeit des Improvisierens herauszufinden. Mhm. Also wir interviewen Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Bereichen und fragen, wie macht ihr das? Ob jetzt Musikerinnen und Musiker, Schauspielerinnen, Entrepreneurs, Innovators, Polizei, wie machen die das, mit dieser Unsicherheit umzugehen und im Moment auch kreativ zu sein? Mhm. Und aus diesen ganzen Interviews, die wir schon gemacht haben, versuchen wir gerade ganz Schritt für Schritt rigide zu analysieren, was sagen die eigentlich? Und das kann sich so vorstellen, das nennt sich Grounded Theory. Wir haben diese Textblöcke extra transkribiert in ein Softwareprogramm hineingegeben und jetzt jede Zeile einzeln, vier Personen, schauen sich eine Zeile an und überlegen, was steckt euch dahinter, was steckt hier dahinter, was steckt hier dahinter. Eine unglaubliche Anzahl von Codes. Mhm. Und jetzt beginnen wir gerade diese unglaubliche Vielzahl von einzelnen Puzzlesteinen wieder zusammenzufügen und herauszufinden, was heißt eigentlich Improvisation tiefgreifend. Und da sind wir jetzt gerade dabei. Ja. Und es ist hochspannend, was da rauskommt. Also zum Beispiel reden ganz viele von Kollaboration. Aha. Das Inhalt zusammenzuarbeiten, wirklich zusammenzuarbeiten. Oder Achtsamkeit ist ein großes Thema. Mhm. Achtsamkeit auf mich selber und auf die Umgebung. Was passiert denn überhaupt gerade in unsicheren Situationen? Mhm. Es geht ganz viel ums Real-Time-Doing. Also nicht mal jetzt plane ich und dann mache ich was, aber ich muss jetzt tun. Wie schaffe ich das eigentlich? Und wie bereite ich mich darauf vor? Und die das professionell machen, sagen, sie trainieren ständig. Also es ist ein ständiges Training in Achtsamkeit, in jetzt Sportler eher im Sportbereich, die anderen dann eher in ihren Bereichen. Aber so auf Achtsamkeit und Training und diese Skills lernen sie kontinuierlich, damit sie im Moment dann agieren können und sagen, das ausprobieren können.
Ja, kann Truffaut ja mal wieder herhalten. Ne?
Was kann ich halten?
François Truffaut. Improvisation ist, wenn man die Vorbereitung nicht merkt. Ne?
Ah, ja, genau. Und man braucht es aber. Und das ist das, was sichtbar war. Mhm. Organisation war nicht darauf vorbereitet. Die meisten waren nicht darauf vorbereitet.
Ja, ja. Ja, wir hatten auch ich habe heute mit der Ulrike Klaassen auch gesprochen, auch zum Thema Echtzeitlernen und dass wir auch diese Probenräume einfach brauchen. Und das ist schwer, ist immer noch schwer, ist in der Wirtschaft wirklich auch zu vermitteln, dass diese Probenräume so unglaublich wichtig sind für professionelles Arbeiten. Und das ist ja genau eben das, was bei der Improvisation so wichtig ist. Wir improvisieren aufgrund unserer Fertigkeiten, auf unserer Kenntnisse. Und wenn wir die nicht geübt haben und wenn wir nicht geübt haben, die auch Echtzeit weiterzuentwickeln, miteinander und so weiter. Das sind diese ganz, ganz spannenden Fragestellungen und ich finde es ganz großartig, dass ihr da jetzt so kleinteilig auch diese Frage untersucht. Ich finde es natürlich jetzt gerade auch ganz witzig, wenn ich überlege, mein Interview ist jetzt in so ganz viele kleine Schnipselchen unterteilt und ihr schiebt das so von A nach B. Das ist echt für mich so beseelt. Also, weißt du, so diese 30 Jahre, die jetzt durch mein Leben geronnen sind mit diesem Thema. Und als ich damals Jura studiert habe, war ja überhaupt nicht ansatzweise irgendeine Möglichkeit da für mich, das Thema aufzugreifen und universitär weiter zu bearbeiten. Und ich finde das einfach jetzt so eine tolle Zeit, dass ich das jetzt auch miterleben darf, dass nach so vielen Jahren der vorbereitenden Arbeit jetzt die Generationen da sind, die auch bei Resilienz ist ja das Gleiche, dass wir jetzt irgendwie anfangen können mit euch zusammen, also mit euch sage ich jetzt mal der nächsten Generation, der jüngeren Generation, da auch diesen nächsten Schritt zu gehen, diese Themen zu erforschen. Also wenn ich jetzt nochmal könnte, ich würde echt sofort, also ich fände das großartig, aber es hat sich einfach in meiner Biografie nicht ergeben, weil es war kein Platz an der Universität für diese Themen. Ne? Und jetzt ist es aber da. Es ist ganz großartig.
Du forschst ja auch viel. Ich glaube, man muss für Forschung jetzt keine Universität brauchen. Die da forscht man und da macht man Praxis.
Ja, ja.
Ich fand das so spannend bei unserem Kurs, dass die Leute aus der Praxis viel mehr wissenschaftliche und Forschungsthemen reingebracht haben, also gerade bei dir. Und die Professoren sich gedacht haben, endlich kann ich mal ein bisschen mehr Praxis machen.
Ja, ja, genau. Das ist immer das Lustige. Das ist übrigens immer das Dilemma, wenn ich bei euch diesen letzten Tag mache, wo es dann um Resilienz geht. Und ich habe dann, ich nehme dann immer jedes Mal vor, ich mache ganz viel Praxisübungen mit denen. Und dann sage, könntest du nochmal erklären hier und kannst du nochmal diesen Zusammenhang da? Und ich webe dann immer am Ende ganz viel auch so zusammen von der Woche. Und dann ist die Zeit schon um und dann, aber das brauchst dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt, habe ich so das Gefühl. Die haben dann, dadurch, dass die Professoren so viel praktisch gemacht haben, komme ich dann aus der Praxis und webe dann wieder die Modelle zusammen. Aber das ist auch, glaube ich, auch genau der Reiz, dass man auf diesen vielen verschiedenen eben zusammenarbeitet. Wir brauchen Praxis, wir brauchen aber auch die Forschung dahinter. Wir werden jetzt auch nächstes Jahr auch das erste Evaluierungsprogramm aufsetzen mit der Laura in Münster. Da werden wir jetzt auch endlich in die Evaluierung gehen. Und aber ich bin manchmal so ein ungeduldiger Mensch. Ich hätte das gerne schon vor 10, 15 Jahren gemacht, weißt du? Aber wir haben schon viele Jahre versucht, auch mit den Themen an die Uni zu gehen. Wir sind immer wieder auch an Hürden einfach gescheitert oder auch einfach an Professoren, die sich zum Beispiel damals auch nicht an das Thema Resilienz herangetraut haben. Ne? Und wo wir schon viele Doktoranden hatten, die gesagt, ich würde gerne mit euch jetzt was machen und können wir was evaluieren, können wir das stärker untersuchen. Und wo sie dann zum Teil schon fertige Doktorarbeiten dann wieder umschreiben mussten und den Titel Resilienz rausmachen mussten, sich dann doch wieder auf Stressresistenz beziehen. Und also wenn ich nur vor 10 Jahren überlege, wie schwer das auch echt für einige war, das Thema an die Uni zu kriegen. Und das hat sich jetzt zum Glück in beiden Richtungen echt geändert. Und ich habe bestimmt alle 2 Monate irgendein Interview von irgendeinem, ob es jetzt eine Magister- oder Masterarbeit, Doktorarbeit ist oder so. Das ist unglaublich, wie viel da jetzt gerade auch passiert. Und das ist auch schön so.
Und Resilienz ist in der Forschung auf jeden Fall angekommen. Es gibt einige also Resilienzforscher auch, die sich damit auseinandersetzen und merken, wie komplex das Thema ist. Mhm. Das ist einfach eine andere Art von Wissenschaft, dass man nicht nur kleinteilig untersucht, sondern dieses systemische, ganzheitliche. Und das ist halt schwierig auch zu untersuchen, weil bei Real-World-Problems muss man so viele verschiedene Aspekte mit hineinnehmen. Und das ist sowohl bei Resilienz als auch bei Imposition einfach gegeben. Und deswegen verwende ich auch manchmal andere Wörter, die aber das Gleiche aussagen. Mhm. Also zum Beispiel Dealing with Uncertain Situations ist dann leichter für manche Leute zu begreifen. Oder Adaptive Capacity, also die Möglichkeit, sich anzupassen. Und das sind ganz viele Aspekte, die halt wir vielleicht Improvisation nennen, aber die auch anders genannt werden kann. Das sind ja die Labels. Die Frage ist, was dahinter steckt. Was ist es? Was ist das Phänomen, das man untersucht? Mhm. Ja, da muss man manchmal einfach am Anfang auch andere Wörter verwenden, dass es halt anschlussfähig ist an eine bestimmte Community.
Ja, und ich meine, es muss ja auch erstmal bestimmte, also wie soll man sagen, Kulturbegriffe auch neu gelernt werden oder Kulturtechniken auch neu gelernt, neu besetzt werden. Ne? Wenn man sich eben anschaut, wie ja auch im deutschen Sprachgebrauch ein Begriff wie Improvisation belegt ist, auch historisch belegt ist. Irgendwann, also wenn man sagt, aus dem Stegreif, ne, wenn man mal die deutsche Bezeichnung nimmt und Man hat dann die Herleitung von Reitern, die im Wald aus dem Stegreif dann Menschen das Geld aus dem Säckel klauen. Und wenn man das dann mit Improvisation verbindet, hat das erstmal nicht so eine gute Konnotation. Ja? Oder auch politisch gesehen von der Commedia dell'arte, es war immer schon Gesellschaftskritik dahinter, es hat immer schon mit Veränderungen, mit Umbrüchen zu tun gehabt und war auch angstbesetzt. Ja? Weil da, wo improvisiert wird, wird eben auch etwas anders gemacht. Und wenn du jetzt eine Industrie hast, die jetzt erstmal 200 Jahre sehr viel Mühe sich gegeben hat, die Dinge zu standardisieren und zu effektiv und das auszureizen bis zum Letzten. Jetzt kommt wieder so eine Welle von Menschen, die sagen, jetzt müssen wir plötzlich wieder improvisieren. Und wir müssen jetzt wieder intuitiv arbeiten. Wir brauchen einen Zugang zum Lernen, zur Freiheit, zur Autonomie. Da sind ja auch viele angstbesetzte Begriffe dahinter. Ja. Und das ist ja heute nicht anders.
Und es ist natürlich auch ein Mythos, dass man dass das alles so geplant und strategisch abläuft. Das schaut natürlich nett aus, aber wenn in Organisationen hineingeht und das untersucht, was da alles passiert, dann merkt man, dass nämlich ganz viele Informationskontexte sind und die müssen auch sein, weil man einfach alles planen kann und möchte. Ja. Das halt sagen, hervorzuheben, sagen, behind the scenes zu schauen und sagen, Moment, wie macht es denn wirklich? Wie funktioniert denn Arbeit hier? Was braucht man denn wirklich für Skills? Mhm. Und wie oft muss ein Plan auch adaptiert werden, weil sich die Umgebung schneller verändert? Mhm. Und wenn man das nicht tut, finde ich das viel riskanter.
Das ist diese schöne Wahrheit, die dann plötzlich auftaucht. Ne? Das ist ja auch wie in unserem Körper, dass dann plötzlich herauskommt, dass wir eigentlich zu 98% sowieso die ganze Zeit improvisieren, es aber dann anders nennen. Und die Leute, die dann sich an diesen Plänen halten, dass das eine Illusion ist. Ne? Es geht ganz viel ja auch um die reale Welt. Und die hat eben ein Stück weit auch damit zu tun, dass wir mit vielen Illusionen immer wieder zu tun haben, Dinge aufrechtzuerhalten, künstliche Ideen von, da sind Pläne, die eingehalten werden, da sind Vorstellungen, die fix sind, da sind Abläufe, die fix sind. Und also wir nähern uns ein bisschen mehr der Realität und das finde ich ganz, ganz gut. Und Ambiguitätstoleranz brauchen wir dafür auch. Also insofern bin ich sehr, sehr gespannt. Wie lange bist du jetzt noch da dran an der Arbeit oder wann habt ihr wann sollen so die ersten Zwischen- oder Ergebnisse da sein?
Die Ergebnisse werden im Laufe auf der Website improvisation.science gezeigt, eben auch die Interviews. Die werden laufend weitergeführt. Wir wollten eben nicht lange warten, sondern einfach alles, was da ist, auch schon hineinstellen. Mhm. Und bei Wissenschaft und Publikation dauert das oft manchmal einfach länger. Mhm. Leider noch. Aber es ändert sich. Es gibt auch bestimmte Journals, die viel schneller sind. Mhm. Und da gibt es auch einen ziemlichen Umbruch gerade, weil es gerade bei Corona muss man viel schneller publizieren und viel schneller etwas hergeben, was Wissenschaftler nicht so gerne wollen, weil sie wollen alles kontrollieren und dann das richtige Ergebnis zeigen. Und jetzt muss man das schneller tun. Das heißt, wir sind jetzt gerade an zwei Papern dran. Das eine Corona und Improvisation, dass das notwendig geworden ist, einfach schneller zu arbeiten und zusammenzuarbeiten. Das reichen wir wahrscheinlich nächste Woche ein. Mhm. Dann kommt drauf an, es kann in 2 Wochen online sein oder in einem Jahr, das ist halt immer schwierig abzusehen. Mhm. Und ein zweites, was ich kurz beschrieben habe, wo wir wirklich herausfinden wollen, wie Expertinnen und Experten sollen das fassen. Das werden wir dann wahrscheinlich im September, Oktober einreichen und dann ist immer die Frage, wie lange die Mühe dann, bis es dann da ist. Aber eben durch Interviews und durch Videos zeigen wir eigentlich relativ schnell, was schon da ist und wollen diesen Prozess eher transparent machen.
Schön. Und das ist auch alles ersichtlich auf eurer Website. Man kann da drauf gehen und sich das auch anschauen. Das werden wir natürlich auf jeden Fall verlinken auch. Gerne, und da sind auch die sind da auch die Interviews drauf, die wir gemacht haben im Rahmen der eurer Businesswoche. Ne?
Also auch dein Interview ist schon am gleichen Tag online gewesen. Es ist wirklich eine Sammlung an diesen verschiedenen Expertenmeinungen und dann so schnell wie möglich das darzustellen.
Super.
Weil man damit einfach besser arbeiten kann.
Ja, mir gefällt auch diese Transparenz total gut. Ne? Ich kenne das so von anderen Interviews, die geführt werden im Rahmen von Doktorarbeiten. Dann hat man auch sein Interview gemacht, aber sieht man das nie wieder. Oder es wird manchmal nochmal zum Gegenzeichnen irgendwie gegeben. Aber das verschwindet dann so im Irgendwo. Ja. Und ich finde das toll, auch da das Thema Transparenz. Ne? Auch zu sagen, das sind die Materialien, das sind die Interviews, mit denen wir gearbeitet haben, die sind zugänglich. Weil es ist ja auch einfach spannende Informationen. Also vielleicht jetzt nicht für jeden, aber für jemanden, der sich da jetzt ein bisschen für interessiert, diese verschiedenen Perspektiven auch zu betrachten. Das finde ich schon ganz toll, auch so im Rahmen der Diversität. und auch des interdisziplinären Ansatzes, den ihr da ja auch gewählt habt und auch viele verschiedene Bereiche dazu zeigen. Schon toll. Schon
aber es ist sehr leicht, das zu sagen und ich merke auch selbst, auch in unserer Situation, das zu machen, ist schon eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Also dann wirklich Interviews gleich online zu stellen oder wirklich die Ressourcen zu schnappen und sagen, jetzt aber, also wir haben auch Interviews gemacht vor einem halben Jahr, die noch immer nicht online sind. Mhm. Dann merken wir müssen einfach vieles ändern, dass das einfach um das Zehnfache schneller geht. Und es geht.
Ja, ja.
Aber es ist wirklich methodisch, technisch noch eine Herausforderung.
Ja, es ist so spannend. Wir haben jetzt zum 10-jährigen Bestehen der Impro-Live-Akademie als auch der Resilienzform-Akademie, gucken wir gerade auch mal so ein bisschen in die Archive rein. Wir haben ja auch wirklich hunderte von dokumentierten Projekten. Also wir haben zwar nicht geforscht, aber wir haben jedes Projekt, was wir gemacht haben bis jetzt zur angewandter Resilienz oder Improvisation, haben wir alles dokumentiert. Und wir haben ein irrsinniges Archiv. Wir haben unglaublich viel Fotos, Dokumentationen, Protokolle. Also es ist wahnsinnig viel Material, was so da ist. Und da ist natürlich zwischendrin auch immer ganz viel entstanden. Interviews sind entstanden, es sind Podcast-Reihen entstanden, Tutorials entstanden. Und vieles ist aber nie on air gegangen. Also obwohl wir diese riesige Zeit haben mit Social Media und mit allem drum und dran, haben wir vieles produziert oder zwischendurch gemacht, aber wir hatten einfach gar keine Logistik oder gar keine Zeit, uns dann irgendwie damit zu beschäftigen, wie wir das noch online bekommen, weil wir einfach auch über den Alltagsbetrieb keine Zeit hatten. Und das ist so lustig, jetzt in diese Archive reinzugucken und dann so alte Interviews wiederzufinden. Oder manchmal sind auch Interviews nicht rausgegangen, weil wir zum Beispiel irgendwie die Kameraqualität total schlecht war oder sowas, ja. Und aber das ist so spannend, dass ich zum Teil, wenn ich Dinge mir anhöre, die vielleicht 8, 9, 10 Jahre alt sind, so von den Anfängen, wie hochaktuell die sind. Und dass man auch echt sieht, dass diese 10 Jahre, wo die Sachen für mich immer schon alle so veraltert vorkamen und ich gesagt habe, ach komm, das können wir nicht mal veröffentlichen, das ist ja schon Schnee von gestern. Und jetzt hört man die wieder und denkt, ja, ist eigentlich echt schon noch ziemlich Echtzeit und es passt alles noch und da sind noch nicht so viele Dinge neu passiert und das finde ich auch gerade wahnsinnig spannend und wir werden wahrscheinlich so im Rahmen der Szenen mal so das ein oder andere aus dieser Reihe rausgeben. Oder ich weiß noch, wir haben ja mit dem Roland 52 Folgen, Podcast-Folgen gemacht zum Thema angewandte Improvisation und zu unserem Framework und das war 2016/17 und jetzt, was haben wir jetzt? 2020. Und wir haben das noch nicht publiziert. Das ist Hammer. Das ist einfach der Hammer. Es ist im Grunde genommen unglaublich eigentlich, dass wir diese ganzen Ressourcen zum Teil haben und nicht publiziert haben. Ganze Ketten von Webinaren, die niemals online gegangen sind. Und trotzdem haben wir im Hintergrund...
Dadurch werden sie gemeinsweise auch nichts wert. Man hat das zwar, aber sieht sie niemand. Und ich glaube, das ist im zeigen... ist einfach ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich wieder Interviews machen würde, ich würde so wie vor 2 Monaten bei jedem Interview das sofort rausgeben, um dadurch zu lernen. Also diese iterative Schleife.
Ja. Und das einfach absolut, ja. Aber es war zum Teil einfach auch ein logistisches Problem oder irgendwas. Und das ist aber auch etwas, womit man so ein bisschen leben muss, dass man in dieser Zeit, wo man entwickelt, auch ein Stück weit einfach immer wieder Dinge tut, die vielleicht auch nur gerade in der Überbrückung zum Lernen gedient haben. Oder jetzt eben Wege finden, und deswegen freue ich mich jetzt auch gerade mit dem Symposium. Das wird jetzt, es hat über Corona jetzt einfach nochmal einen geordneteren Weg irgendwie jetzt geöffnet, wie wir schneller werden, wie die Abläufe auch ein bisschen einfacher werden. Und das hat auch ganz viel Positives gerade, wo wir ein bisschen entspannter auch mit den Sachen umgehen und sagen, ja, auf der einen Seite, lass uns auch Sachen vergessen, die wir in den letzten 10 Jahren gemacht haben. Lass uns jetzt nach vorne gucken, auf die nächsten 10 Jahre. Und trotzdem entdecken wir gerade eben auch viele Sachen und wertschätzen sie auch und werden sie in irgendeinem anderen Kontext dann wieder publizieren, veröffentlichen oder herausgeben. Mal schauen, welche Wege wir da finden.
Aber es ist schon, ja. Es muss nicht nur schneller werden, es kann auch weniger werden und dafür effektiver. Also ich glaube, dass man vieles einfach weglassen kann, was einfach nicht von Relevanz ist.
Genau, ja.
Und diese Idee von wegen the here and now und die Ressourcen, die jetzt da sind, nutzen und die früher mal waren, einfach dann auch wirklich wegzuschmeißen.
Ja, wirklich, echt, das ist ein...
Und es muss nicht nur Steigerung von mehr und schneller sein, sondern man wird schneller, indem man weniger macht, aber fokussierter. Ja. Und ich glaube, das ist bei Impro-Theater ja auch genau das. Wenn man auf der Bühne steht, da muss man nicht lange was überlegen, sondern es gibt einen Satz und mit diesem Satz, mehr braucht man nicht, man kann mit dem arbeiten. Und dann kommt der nächste Satz und mit dem kann man arbeiten. Und ich glaube, das ist auch durchaus die Idee, was für Ressourcen habe ich jetzt? Und nicht in 5 Jahren und nicht vor 5 Jahren, sondern was habe ich jetzt? Was kann ich jetzt machen? Und ich glaube, das ist eines dieser Learnings auch für Organisationen, dass sie alle sagen, na, warte mal, bis Corona vorbei ist, dann können wir wieder normal arbeiten. Ja. Und das finde ich einen absoluten Trugschluss. Jetzt gerade gibt es vieles, was nicht geht, klar. Aber es gibt jetzt vieles, was in ein paar Monaten nicht mehr funktioniert.
Absolut, genau. Ja.
Solche Phasen aus meiner Sicht und abhängig von welcher Phase ist gerade die Gegenbewegung interessant. Und deswegen würde ich gerade in Phasen, wo man sagt, ah, das geht jetzt nicht, zu überlegen, aber was geht dadurch, was sonst nicht funktioniert? Mhm. Und wenn man sich das mitbedenkt, ist es jetzt eigentlich gerade eine extrem spannende Phase, etwas zu machen, was vor ein paar Monaten nicht möglich war und vielleicht in ein paar Monaten wieder nicht mehr
funktioniert. Genau, ja. Das haben wir jetzt mit diesen Meetups auch erlebt. Ne? Wir haben die Meetups vor 3 Jahren schon gemacht, vor 2 Jahren. Ja, war irgendwie so mäßig. Jetzt plötzlich, bah. Jede Woche, es war voll, die Leute waren dabei und wir wissen jetzt nicht, ob das in den nächsten 3 Monaten im Winter noch so weitergeht. Ne? Aber das ist halt natürlich auch das Spannende, also das Format zu machen und die Übersetzung zu finden, die jetzt gerade interessant ist. Und dann vergisst man eben und verliert, also auch immer noch das Recht auf Vergessen zu haben und auch das Recht auf Loslassen. Es muss, finde ich, auch nicht alles dokumentiert werden. Es muss auch nicht alles aufgenommen werden. Es muss auch nicht jedes Gespräch gezeigt werden. Ja, ich bin manchmal so ein bisschen auch immer gelangweilt von diesen Redundanzen. Also ich kann mich dann selber nicht mehr hören, wenn ich 3-mal höre, wie ich das Gleiche sage. Dann bin ich so gelangweilt von mir selber. Das ist echt schwierig auszuhalten auch. In diesen Kontexten. Ne? Und auch beim Schreiben, also ich 2007, ich habe einfach aufgehört zu schreiben. Ich hatte gesagt, so jetzt ist das gesagt, was jetzt erstmal gesagt werden sollte. Und ich mag jetzt nicht einfach nur dieses Jahr wieder publizieren, um wieder publiziert zu haben. Da habe ich gemerkt, das kann ich, also das langweilt mich, geht nicht. Und das nächste Thema, zu dem ich gerne publizieren möchte, da war einfach vor 3 Jahren überhaupt noch nicht die Welt für reif, also organisationales Trauma zum Beispiel, wo ich wirklich gerne zu arbeiten möchte. Und gesagt, das ist jetzt noch nicht die Reife, die Zeit ist noch nicht reif. Aber jetzt dank Corona habe ich jetzt angefangen, halt Webinare zu dem Thema zu machen und das ist wunderbar. Wir sind jetzt in der Diskussion zu dem Thema. Es ist nicht mehr so erklärungsbedürftig. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt kann ich mich mit dem Thema beschäftigen und jetzt kann ich wieder mehr dazu machen. Aber muss ich ein Buch dazu schreiben? Ich finde es gerade super, einfach auch Webinare dazu oder Tutorials dazu zu machen und versuche jetzt auch viel mehr auch die Medien etwas aufzubrechen. Und ich habe jetzt zu viel publiziert und ich muss auch echt sagen, wofür auch zum Teil. Ne? Also sprich, es gibt ja auch wirklich andere Formen, sich auszudrücken und auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich halt auch einfach gerade immer wieder die Freiheit zu sagen, muss das wieder ein nächstes Buch sein. Ja. Obwohl ich ja eben gesehen habe, dass in den letzten 3 Jahren die Tutorials, die ich produziert habe, eben alle auch, es ist halt auch irgendwas, was man dann für den, zum Teil ja auch nur für den internen Rechner produziert oder nur für eine kleine Gruppe von Menschen.
Die meisten Dinge, die man produziert und die rauskommen, sieht ja fast niemand. Wenn man YouTube-Videos anschaut, ja. Die meisten werden fast nicht angeschaut, ja. Die meisten Bücher werden nicht gelesen, die meisten wissenschaftlichen Artikel werden nicht zitiert. Ja. Das ist normal. Ja. Die Frage ist, was ist der Sinn und Zweck, dass man etwas macht? Und einer, glaube ich, ist wichtig, für sich selber sozusagen ein Verständnis zu bekommen. Mhm. Und die andere Frage ist, gibt es nicht andere Medien, die besser sozusagen dem Purpose, den man hat, gerecht werden? Und dann mag es sein, dass ein 5-Minuten-Video viel besser ist, als ein ganzes Buch zu schreiben. Und vielleicht schauen sich das sogar mehr Leute an und haben eine stärkere Wirkung.
Genau.
Und da ist die Frage einfach sozusagen, der Medienmix, was möchte ich eigentlich kommunizieren? Mhm. Oder mache ich das, was ich tue? Und da gibt es sicher verschiedene Antworten.
Ja. Lieber Lukas, hast du zum Schluss noch zum Thema Innovation noch für dich vielleicht aus deiner Brille, weil du ja auch am Lehrstuhl bist, was hat Corona uns, war Corona oder ist Corona oder wird Corona für uns ein Innovationsbooster sein? Wenn ja, in welche Richtung? Oder wird sich wieder abflachen und so?
Dann also Innovation bedeutet im Grunde Veränderung. Mhm. Und deswegen ist Innovation auch so schwierig, weil man sagt, okay, ich habe eine bessere Idee, muss man alle Leute überzeugen und mit Widerstand kämpfen, dass überhaupt was Neues entsteht. Deswegen ist Innovation auch zu hart. Wenn es aber schon eine Veränderung gibt, jetzt mit Corona, dann ist dieser Zustand von Inbalance prinzipiell da und die Leute müssen sich verändern. Und das ist eigentlich ein Zustand, der zwar unangenehm ist, weil es Unsicherheit hat, aber eine Möglichkeit und Potenzial hat für Innovation und massiver Art. Also wirklich jetzt weltweit. Mhm. Und es passiert auch schon unglaublich viel in beide Richtungen. Sowohl sagen, in ein viel geringes Wirtschaftswachstum, was ganz viele Auswirkungen hat, die sehr viel noch sehr hart treffen wird in den nächsten Monaten und Jahren. Gleichzeitig aber auch wirklich die Eröffnung von, jetzt muss was anderes her. Und da muss man sich da so viel überzeugen. Also es hat das Potenzial dafür. Es nennt auch Vulnerabilities, die Vulnerabilität ist da. Was man damit macht, ist ja genau diese Kippe. Und es wird in beide Richtungen gehen. Das heißt, ich glaube, es ist jetzt gerade ein sehr guter Zeitpunkt, etwas zu ändern. Und das machen auch Teile dieser Organisationen. Sie sagen zum Beispiel Homeoffice, wir testen das und merken, Moment, eigentlich, also jetzt gibt es verschiedene Studien, aber eigentlich klappt das viel besser, als die meisten Managerinnen und Manager sich das erwartet haben. Und es gibt schon viele Konzepte im Sinne von mehr Homeoffice. Jetzt hat es natürlich auch die andere Wirkung mit, wie macht man das arbeitsrechtlich? Was ist, wenn mir was passiert? Was mit Leuten, die jetzt kein Homeoffice haben, also ein Büro, sondern nicht die Räumlichkeiten? Was machen wir mit den ganzen Großraumbüros, die wir die letzten Jahre da groß aufgebaut haben?
Ich hatte ein paar Ideen.
Ja. Aber was bedeutet das auch, wenn ich so arbeite, kann ich ja auch in anderen Ländern arbeiten. Warum arbeite ich nicht bei Google in Silicon Valley, wenn die anderen Leute das Gleiche machen wie ich? Und ich glaube, da beginnt gerade so dieses Umdenken mit, es geht vieles, was wir uns überhaupt nicht gedacht haben, das wollen wir echt nutzen. Selbst Siemens hat gesagt, sie haben jetzt großteils Homeoffice, was nicht denkbar war vor einem halben Jahr. Und die andere Seite, wo man dann sagt, diese physische Anwesenheit hat einfach bestimmte auch Vorteile, die uns vorher vielleicht auch nicht so bewusst waren. Jetzt gilt es, neu abzuwägen. Und dieses Neuabwägen ist das Potenzial für Innovation sehr hoch.
Ja, und ich glaube, da liegt für mich auch der größte Reiz jetzt im globalen Lernen oder auch im kollektiven Lernen, dass wir viel mehr Vorteile einfach erkennen können in dem Moment, wo wir die Dinge ausprobieren und nicht so lange drüber reden und nicht spekulieren und auch nicht diskutieren, sondern uns diese Probenphasen nehmen, es auszuprobieren. Und ich glaube, das hat man jetzt echt schön gesehen. Das hat es wirklich jeder gelernt, jeder hat es ausprobiert. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir auch aus der angewandten Improvisation und auch aus der Resilienz immer wieder mitnehmen. Wir müssen die Dinge tun und schauen, welche Ergebnisse kommen dabei raus, weil dann kann ich mich erst wirklich echt entscheiden, wenn es verkörpert ist und wenn es getan ist und wenn es in Verhalten sich umgewandelt hat, dann kann ich gucken, ist es eine Kompetenz, die mir was bringt oder nicht. Und dann kann ich von dort aus die nächsten Dinge weiter tun. Ich hoffe, dass wir da gerade einfach mal so auf kollektiver Ebene einen Booster gemacht haben, zumindest mal was Lernprozesse angeht und dass 3 Monate schon ausgereicht haben, eine kollektive Lernstufe zu zünden. Und wenn wir die zu den richtigen Themen zünden, was da eigentlich für eine Energie frei wird und wie schnell das ging, dass ja auch so viele Systeme reagiert haben, ihre Angebote umzustellen, allein schon die ganze Impro-Welt, wie die sich von Live-Sessions oder von Aufführungen dann auf Zoom umgestellt hat. Und das ist unglaublich, wie schnell und wie kreativ eigentlich der Mensch ist und wie viel unglaubliches Potenzial plötzlich frei wird, wenn wir uns trauen, mal alle in eine Richtung neu zu denken. Also finde ich schon, oder mal die Angebote, die da sind, mal zu nutzen, eine Zeit lang, und es auch wirklich auszuprobieren. Ja, sehr schön. Hast du noch etwas, was du gerne teilen möchtest aus deiner Corona-Erfahrung?
Oder vielleicht noch zum Abschluss? Jetzt gerade der 31. Juli 2020. Und die Videos werden ja dann, glaube ich, im September gezeigt und in den nächsten 6 Wochen wird sich einiges tun. Das heißt, das, was wir jetzt gerade besprechen, wird nachher eigentlich schon alt sein.
Ja.
Ich glaube, eines Ding, das ist meine Vermutung, dass Menschen, Organisationen, die jetzt die Chance nutzen, zu sagen, ich probiere was aus und schau mal, wie das ist, ohne zu warten, dass das wieder normal wird, werden, falls eine nächste Welle kommt oder was auch immer das nächste Ding sein wird, es leichter haben. Also die Personen, die sagen, na, stehen wir das durch und nachher machen wir weiter wie bisher. Das fände ich einen sehr riskanten Weg. Und deswegen hoffe ich, dass viele Organisationen, Staaten, Menschen daraus lernen, weil das eigentlich auch ein großes Experimentierfeld, mit den nächsten Wellen oder Threats, welche Art auch immer, wir etwas resilienter geworden sind. Im besten Fall war das eine große Impfung für die Welt, dass für den nächsten Virus, und sie werden kommen, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass diese Zoonosen noch erhöht werden, dass wir damit dann besser umgehen können. Und das hoffe ich, sagen ganz allgemein, für die Welt und für jeden Einzelnen.
Vielen, vielen Dank für das schöne Schlusswort heute. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende jetzt erstmal, noch einen sehr, sehr schönen Sommer. Und ich bin da mal sehr gespannt, wie aktuell das noch ist oder ob wir so ganz kurz vor dem 11. September dann doch nochmal ein neues Interview machen. Ich melde mich da nochmal bei dir. Dann schauen wir mal, dann wird nochmal drauf geguckt, ob was da noch so. Ja, ja, wir müssen halt jetzt in kleinen Interviewserien denken. Und uns regelmäßig updaten. Ich glaube, das ist auch etwas, was sehr schön ist zu wissen, dass es alles nur kleine Momentaufnahmen sind. Ja. Und ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, Lukas.
Danke dir.
Und ja, eine schöne Zeit. Und wir hören uns auf jeden Fall noch vor, während des 11. September. Ist ja das Datum ist natürlich einfach auch ein ganz sensibles, ne? Was wir damals gewählt haben, weil der 11. September natürlich auch zumindest mal zu unseren Themen Resilienz und Improvisation im Business ganz viel ausgelöst hat damals. Und als wir damals gedacht haben, wir machen ein Symposium, was dann auch an dem Tag startet und auch die Stiftungsgründung, das hat natürlich auch eine ganz, ganz tiefen Hintergrund. Der ist jetzt ein bisschen durch Corona auch überschattet worden. Aber ja, soll den Tag auch ein Stück weit ehren. Mhm. Auf jeden Fall. Also nochmal tschüss und bis bald.
Wunderbar. Bitte. Tschüss.
Ja. Tschüss.